Mensch Meier. 12 Stunden deutschsprachige Musik auf Radio 1 mit Elissa Hirsemann.
Hallo, ich freue mich sehr auf die kommenden 2 Stunden. Marion Brasch und Steen Lorenzen haben Sie ja schon bestens unterhalten. Jetzt geht's um deutschen Rap und Hip-Hop hier an diesem Radio Day Mensch Meier auf Radio 1. Vielleicht am Anfang nochmal kurz zu den Begriffen Rap und Hip-Hop, die ja oft synonym verwendet werden. Es gibt da aber doch einen kleinen Unterschied. Bei Rap geht's um die Musik in Kombination mit schnellen Sprechreimen auf einen Beat. Hip-Hop bezeichnet im ursprünglichen Sinne eine Jugendkultur. Manche nennen es auch eine Lebenseinstellung. Oder ein Lifestyle. 4 Dinge sind bei Hip-Hop wichtig: das DJing, das Graffiti-Sprühen, das B-Boying, also Breakdance, und das MCing, kurz Rappen. Erfunden wurde all das von afroamerikanischen Jugendlichen in den 70er und 80er Jahren in New York City. Damals war Hip-Hop eine Subkultur, heute sind Hip-Hop und Rap weltweit Mainstream. Ja, so viel zum kleinen Pro-Seminar am Anfang hier dieser 2 Stunden, wo es bei Mensch Meier um Hip-Hop und Rap gehen soll. Wir machen gleich mal eine kleine Deutschland-Rundreise durch die Städte, wo es losging mit Deutschrap. Eine Band, die mich Mitte der 90er Jahre sehr gekriegt hat, die es leider aber nicht mehr gibt, ist Fishmob. Und die haben schon damals ein Album rausgebracht, bei dem der Titel viel davon erzählt, worum es im Rap geht. Der Titel lautet: Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Fischmob.
Leben mit von 9,26 Quadratmetern mit 2 Mann, wo daneben eine Toilette ist und die Wand vielleicht so dick ist, wo ich jedes Geräusch höre, wenn einer auf die Toilette geht. Ich möchte auch artgerecht leben können. Ich möchte auch artgerecht leben können. Ich möchte auch artgerecht leben.
Du nennst mich Penner von der Hamburger Band Fishmob von ihrem Album Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Um Hamburg und andere deutsche Rap-Städte wird's gleich gehen. Ich habe den Buchautor und Hip-Hop-Auskenner Davide Borto zu Gast, der eine Oral History des deutschen Rap rausgebracht hat. Könnt ihr uns hören, heißt das Buch. Außerdem ist auch noch die Musikerin Malonda im Interview zu hören. Malonda hat gerade auf ihrem erschienenen Debütalbum Mein Herz ist ein dunkler Kontinent einen Song namens Deutschungshoheit veröffentlicht. Wir werden dann auch über Deutschungs- bzw. Deutungshoheit werden wir sprechen. Und ich habe mit der Soziologin Heidi Süß geredet. Sie forscht zu Hip-Hop, Geschlechterverhältnissen und Männlichkeit im Rap. Dazu später mehr. Vielleicht haben Sie es ja mitbekommen. Vor kurzem ist die deutsche Hip-Hop-Kultur aus Heidelberg in die Liste des immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden. Die Rap-Crew Advanced Chemistry muss an dieser Stelle da ganz vorne genannt werden. Ihr Song Fremd im eigenen Land hat 1992 einiges losgetreten. Den haben Sie bei meinem Kollegen Steen Lorenz vorhin auch schon gehört. Neben Advanced Chemistry ist auch Cora I. eine der ersten deutschen Rapperinnen sehr wichtig und auch aus Heidelberg, genau wie die Stieber-Twins da genannt werden müssen und ihr Album Fenster zum Hof von 1995. Heidelberg und die deutsche Hip-Hop-Kultur sind sicherlich untrennbar mit dem Fakt verbunden, dass die Stadt am Neckar viele Jahrzehnte eine der wichtigsten Stützpunkte der US-Armee in Europa war. 2008 sind die Amis dann aus Heidelberg abgezogen worden. Die Stadt Heidelberg ist sich diesem Hip-Hop-Erbe bewusst und hatte die Aufnahme des Heidelberger Hip-Hops ins immaterielle Weltkulturerbe beantragt. Das ist jetzt, wie gesagt, vor ein paar Wochen bestätigt worden. In Heidelberg ging es in den 90er Jahren erstmal gar nicht um kommerziellen Erfolg, also den Rappern und Rapperinnen dort, der ja heutzutage oft im Vordergrund steht. Es ging um Inhalte und eine Message rüberzubringen. Die baden-württembergische Stadt arbeitet auch noch an einem Hip-Hop-Archiv. Das soll irgendwie dieses Jahr noch eröffnet werden. Friedrich Hahn alias Torch, der war eine sehr wichtige Figur in den 90er Jahren. Er hat Ende des vergangenen Jahres im Kulturamt der Stadt Heidelberg schon den Vertrag zur Übergabe seiner Archivalien unterschrieben und zusammen mit Tony L., auch von Advanced Chemistry, rund 5000 Gegenstände aus dem Fundus der Band dem Stadtarchiv zur Sichtung übergeben. Da sind Sachen dabei wie Plakate, CD-Cover, Fanartikel, Fotografien, Zeichnungen, Schulranzen. Neben Heidelberg war in Sachen Deutschrap auch, waren noch andere Städte wichtig, Berlin, Hamburg oder Stuttgart. Darum soll es, wie gesagt, gleich gehen. Jetzt hören wir aber erstmal den Song, einen der wichtigsten Deutschrap-Songs aus dem Jahr 1992 von Advanced Chemistry aus Heidelberg, Fremd im eigenen Land.
Ich hab einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch bin ich fremd hier. Das Wetter heiter bis wolkig, Temperaturen morgen bis 34 Grad.
Oldschool-Hip-Hop aus Deutschland, um genau zu sein aus Heidelberg, Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry aus dem Jahr 1992 an unserem Radio Day Mensch Meier, wo es jetzt die 2 Stunden um Rap, Deutschrap gehen wird. Man hört deutlich, wie Advanced Chemistry von Public Enemy inspiriert sind, aber sie haben was extrem Eigenes daraus gemacht, das ist kein bloßes Zitat. Und der Text von Fremd im eigenen Land ist 2023 leider immer noch genauso aktuell wie vor 30 Jahren. Wir machen jetzt eine kleine Deutschland-Rundreise in Sachen Rap. Ich habe vor der Sendung mit Davide Bortot gesprochen. Er ist zusammen mit Jan Wehn Autor des Buchs Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des deutschen Rap. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Vor ein paar Wochen ist die Hip-Hop-Kultur aus Heidelberg in die Liste des immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden. Wie findest du das?
Überraschend, aber ich habe mich natürlich gefreut.
In eurem Buch könnt ihr uns hören, eine Oral History des deutschen Rap. Da beschreibt ihr anhand von mehr als 100 Interviews, die ihr mit ProtagonistInnen des Deutschrap geführt habt, die verschiedenen Rap-Szenen in Deutschland. Es geht unter anderem um die Städte, wo die Szenen waren. Ich würde jetzt ganz gerne mal durch diese Städte in das Thema eintauchen. Was war zum Beispiel besonders an der Szene in Heidelberg?
Also die Szene in Heidelberg war vor allem sehr früh dran. Sie hat, glaube ich, diesen Stellenwert, weil mit als erstes dort in Heidelberg auf Deutsch gerappt wurde. Das war zu der Zeit, wir reden frühe 90er Jahre, auch vielleicht schon späte 80er Jahre, wo das vielleicht schon auf der Bühne getan wurde. Da gehen die Erzählungen ein bisschen durcheinander und jeder hat da so ein bisschen seine eigene Version. Auf jeden Fall reden wir von einer Zeit, wo es extrem unüblich war, auf Deutsch zu rappen. Das Vorbild war ganz klar Amerika und da hat man sich möglichst passgenau daran orientiert, das dann auch auf Deutsch zu machen und das aufs Deutsche zu übertragen, war relativ neu und relativ revolutionär. Und die Heidelberger waren da früh dran. Im Besonderen muss man Torch nennen von der Gruppe Advanced Chemistry, der von vielen ProtagonistInnen aus dieser Zeit als der Erste genannt wurde, der das auf ernsthafte, überzeugende, interessante Art und Weise gemacht hat.
Und weil du jetzt gesagt hast, die USA waren Vorbild vor allem, da waren ja die Themen in den 80ern, 70ern sehr politisch. Wie war das in Heidelberg? Ist Heidelberg da an der Stelle auch mit diesen Themen, mit solchen politischen Themen aufgefallen?
Auf jeden Fall. Ob es in Amerika politisch war, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass vor allem die politischen Themen, also politischer Rap hier in Deutschland immer stärker wahrgenommen wurde als andere Rapmusik. Es war ja genauso gleichzeitig auch Partymusik oder Musik, die einfach den Alltag in bestimmten Gegenden in Amerika, vor allem New York, beschrieben hat. Aber ja, das Politische wurde in Deutschland immer stark wahrgenommen und Rap in Deutschland am Anfang war ganz eindeutig politisch. Vor allem gilt es da, den Song Fremd im eigenen Land zu nennen von der Gruppe Advanced Chemistry. Torch war eben ein Mitglied, vielleicht auch das prominenteste Mitglied dieser Gruppe. Und das war ganz klar politischer Song. Da stand auch die Botschaft auf jeden Fall vor der Musik.
Ah, okay, aber die Musik klingt ja auch gut, oder habe ich da Kritik gehört?
Was heißt Kritik? Keine Ahnung, das war revolutionär, das war sehr besonders. Die waren die Ersten, die so einen Song gemacht haben, der hat alles verändert und hat den Grundstein gelegt. Man hat halt ganz allgemein zu dieser Zeit gemerkt, dass Deutschland und auch andere Länder in Europa dem amerikanischen Standard zu der Zeit einfach ein bisschen hinterher waren. Es gab keine YouTube-Tutorials, es gab keinen TikTok, wo man hätte lernen können, wie man diese Musik macht. Generell alles vor Internet, auch die Maschinen, auf denen das gemacht worden, waren noch nicht so weit entwickelt. Das heißt, wenn man 1992 diesen Song gehört hat, dann war Rap in Amerika schon ganz woanders, aber das tat in dem Moment nichts zur Sache. Und außerdem, wer wäre ich da, irgendjemand zu kritisieren? Darum geht's nicht. Ich denke nur, dass man sich damals dem einfach weniger aus einer musikalischen Perspektive genähert hat, sondern aus so einer gesamtkulturellen Perspektive.
Okay, dann lass uns mal weiterziehen im Norden, zum Beispiel Hamburg. Wofür steht Hamburg in Sachen Deutschrap?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man sagen, dass Städte heutzutage diese Rolle nicht mehr spielen. Heutzutage gibt's das Internet, Überraschung. Das hat sehr, sehr viel geändert. Aber wenn wir über die Anfänge von deutschem Rap reden, also vor allem die 90er Jahre, da waren Städte wichtig, einfach weil es die einfachste Art und Weise war, sich auszutauschen und deswegen in diesen kleinen Klicken innerhalb von bestimmten Städten viel gewachsen ist. Und Hamburg, würde ich sagen, waren in diesem Spektrum die Leute, die Hip-Hop-Kultur aus dem Underground in den Mainstream gebracht haben. Es gab natürlich auch davor sehr erfolgreiche Bands, die Fantastischen Vier, das Rödelheim-Hartrein-Projekt, die Massive Töne, auch in gewisser Weise. Aber ich würde sagen, Hamburg war die erste so lokale Szene, die auch als Szene im Mainstream anerkannt und gesehen wurde, wo es die ersten Bravo-Artikel zu gab, wo es die ersten Viva-Berichte zu gab, wo generell auf eine große, breitere Öffentlichkeit Notiz genommen hat von dieser Bewegung. Ja? Und die Hamburger waren sehr gut darin, sich als Gruppe von ProtagonistInnen zu inszenieren und zu präsentieren.
Über wen reden wir da so?
Absolute Beginner, Dynamite Deluxe, Sammy Deluxe, 1-2, obwohl Dendemann eigentlich gar nicht aus Hamburg war, aber auch wegen Rap dorthin gezogen ist, aber 5-Sterne Deluxe, diese ganzen Gruppen, die Ende der 90er eigentlich so die erfolgreichsten und wichtigsten Gruppen dieser Welt waren.
Und gilt Hamburg auch so ein bisschen als Spaß-Rap?
Es wurde denen immer unterstellt. Ja. Die Frage ist immer, was man als Maßstab nimmt. Damals war Rap in Deutschland oder die Hip-Hop-Kultur in Deutschland insgesamt eine sehr ernste Angelegenheit, würde ich sagen. Ja? Die Texte waren ernst, aber auch generell die Art, mit der das betrieben wurde, war sehr ernst. Alles war wahnsinnig wichtig, man hatte sich in bestimmten Regeln zu orientieren. Alles wurde mit viel Inbrunst und viel Leidenschaft diskutiert, was auch normal ist, weil es war damals ja keine Selbstverständlichkeit, das zu machen. Das waren alles Leute, die überdurchschnittlich interessiert und überdurchschnittlich leidenschaftlich für diese Sache gebrannt haben. Und dementsprechend wichtig war es denen auch und dementsprechend groß war die Angst, dass man vielleicht durch flapsige Wortwahl oder durch bisschen krude Ideen diese heilige Kultur beschmutzen oder in der Öffentlichkeit schlecht dastehen lassen könnte. Und die Hamburger haben sich da vielleicht mehr getraut als andere vor ihnen. Ich finde trotzdem, dass es kein Spaßrap war, weil das, was diese Kultur eigentlich ausmacht, diese Kreativität und auch die Leidenschaft dafür, die haben sie genauso gehabt wie andere auch.
Der Buchautor Davide Bortot über die Rap-Szene in Heidelberg und Hamburg. Wir reden gleich weiter. Jetzt gibt's aber erstmal Rap aus Hamburg mit den absoluten Beginnern, die ab 2003 dann nur noch die Beginner hießen. Jan Delay, Daniel und DJ Matt zusammen mit Sammy Deluxe, Füchse. Und danach geht's, wie gesagt, weiter mit Davide Bortot. Tag auf der Jagd, wenn das Guten kostet.
Mensch Meier, 12 Stunden deutschsprachige Musik auf Radio 1.
Jo, da kennt jemand die Technik. 1-2 featuring Ferris MC mit Technik an unserem Radio Day Mensch Meier, bei dem es bis 16 Uhr um Deutschrap und Hip-Hop gehen wird. Das gerade war Rap aus Hamburg. Das Album Gefährliches Halbwissen von 1-2 wurde 1999 vom Label als beste Platte des Jahrtausends beworben. Ich habe mit dem Buchautor Davide Bortot über die Anfänge von Deutschrap geredet. Wir sind nicht chronologisch vorgegangen, sondern Szene- und Städtemäßig. Von Hamburg geht's weiter nach Stuttgart, wo es auch in Sachen Produktion alles einen Ticken professioneller zuging.
Ja, so sagt man es. Also vielleicht, man muss, glaube ich, bei diesen Sachen grundsätzlich sagen, dass im Rückblick viele Sachen verkehrt werden und sich da halt so bestimmte Narrative etablieren. Aber was natürlich schon stimmt, ist, dass es in Stuttgart eher eine Infrastruktur von professionellen Tonstudios und auch Clubs, Diskotheken gab, wo man sich der ganzen Sache eher professionell genähert hat. Hamburg waren eher ein paar Jungs, muss man ja sagen, zum allergrößten Teil, natürlich auch Mädels, aber sehr viele Jungs, die in Kellern saßen, da gekifft haben und ihr Ding gemacht haben. Und in Hamburg, in Stuttgart gab es viel früher Berührungspunkte zu Leuten, die Erfahrung auch mit professionellen Tonaufnahmen hatten und die sich auch mehr dafür interessiert hatten, wie man damit Geld verdienen kann. Das ist vielleicht auch ein Schwaben-Klischee, aber da gab es eben so vor allem die Fantastischen Vier, die aus Stuttgart sind, die natürlich mit großem Abstand die erfolgreichste deutsche Rapband der 90er Jahre war und die das auch sehr schnell professionell angegangen sind, also mit der klaren Vorstellung, wie kann man auch über die eigene Karriere hinaus damit Geld verdienen. Die haben zum Beispiel ihre Plattenfirma 4Music gegründet, wo dann ja Freundeskreis einer der ersten wichtigen Acts waren. Also da gab es sehr schnell diese Idee, wie kann man hier Infrastrukturen aufbauen und wie kann man das auch monetarisieren. Und vieles klang besser, einfach aufgrund der Nähe zu Leuten, die Studios hatten. In Hamburg gab es diese Berührungspunkte nicht zwischen der etablierten Musikindustrie und den Tonstudios und den Leuten, die da Hip-Hop gemacht haben.
Davide Bortot, der eine Oral History des deutschen Rap rausgebracht hat über Stuttgart als Stadt, in der bei der Produktion und Vermarktung schon bei den Anfängen des Rap sehr viel mehr ging als in Hamburg oder Heidelberg zum Beispiel. Gleich reden wir noch über Berlin. Bis dahin eine Pionierin in Sachen Deutschrap, Sabrina Setlur, a.k.a. Schwester S.
Hier kommt die Schwester. Hier kommt die Schwester.
Jetzt ist sie da.
So sieht's aus. Sabrina Setlur, a.k.a. Schwester S. Eine der ersten Deutschrapperinnen. Zwischen 1995 und 2007 hat sie mehr als 2 Millionen Tonträger verkauft. Hoffentlich hat sie davon auch das Geld gesehen. Sie hören unseren Radio Day Mensch Meier auf Radio 1. Den ganzen Tag über gibt's heute deutschsprachige Musik. Zurzeit geht's ausführlich um Deutschrap. Ein Genre, in dem Frauen nach wie vor nicht überrepräsentiert sind. Um das Thema wird's nachher noch ausführlicher gehen. Erstmal zurück zu Davide Bortot, den ich interviewt habe. Er hat zusammen mit Jan Wehn das Buch Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des deutschen Rap geschrieben. Die beiden haben über 100 Interviews mit ProtagonistInnen der Deutschrap-Szene geführt. Am Anfang hat sich die Szene sehr stark in einzelnen Städten konzentriert. In den 90ern haben wir alle ja noch nicht in diesem Dorf namens Internet gelebt. Über Heidelberg, Hamburg und Stuttgart habe ich mit Davide schon geredet. Jetzt soll es um Berlin gehen. So richtig los ging es in Berlin erst Ende der 90er Jahre. Da gab es in vielen westdeutschen Städten schon Rap-Szenen. Mal abgesehen von der Mauer, die bis 1989 ja noch stand, woran lag es, dass Berlin als Rap-Stadt so eine Spätzünderin war?
Also es gab natürlich schon sehr viel früher Leute, die hier in Berlin was gemacht haben. Jetzt ist Berlin eine sehr große Stadt und ja auch nicht unbedingt eine, wie sagt man, zentralistische Stadt, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Ecken und unterschiedliche Cliquen und unterschiedliche Nischen innerhalb dieser Stadt. Und die haben sich, glaube ich, einfach nie so als eine Einheit verstanden, wie das in anderen kleineren westdeutschen Städten der Fall war, wo alle Leute, die irgendwas mit Hip-Hop zu tun hatten, sich zwangsläufig über den Weg gelaufen sind und man, glaube ich, viel schneller gemeinsam was gemacht hat, während in Berlin, keine Ahnung, die Leute, die irgendwo im Westen was gemacht haben, mit den Leuten, die in Kreuzberg was gemacht hatten, vielleicht gar nicht so viel zu tun hatten.
Auch Westen.
Ich meinte geografischer Westen, nicht West-Berlin. Mauer gab es da ja eh schon nicht mehr. Aber klar, auch das hat natürlich damals noch eine viel größere Rolle gespielt, dass es auch in Prenzlauer Berg oder so irgendwelche Nischen und kleinere Subszenen gab, die dann mit den Wessis sowieso gar nichts zu tun hatten. Also, ne, ich war da nicht, das muss man auch immer dazu sagen. Alles, was ich darüber weiß, sind Sachen, die mir erzählt wurden. Aber ich glaube, das war schon ein wichtiger Faktor, dass in kleineren westdeutschen Städten man sich halt schnell zusammengetan hat, dass in Berlin nicht so der Fall war, dass vielleicht auch nicht zur Mentalität gepasst hat und dass es vielleicht auch einfach das Aushängeschild gefehlt hat. Ja, die Leute, die eigentlich alle anderen Rap-Städte, die jetzt schon genannt wurden, Heidelberg, Stuttgart, Hamburg, hatten halt auch ihre großen Aushängeschilder, die irgendwann mehr oder weniger großen Pop-Erfolg hatten. Und die gab es in Berlin in der Form lange nicht.
Und als Berlin dann aber mal auf der Landkarte eingezeichnet war als Rap-Stadt, dann gab es ja fast nichts anderes mehr. Also hat dann alles überstrahlt. Woran lag das?
Naja, es ist eine große Stadt und Hip-Hop ist eine Kultur, die von der Straße kommt und die typischerweise von Leuten gemacht wird, die aus eher nicht unbedingt privilegierten Schichten stammen. Und davon gibt es in Berlin natürlich viele, also deswegen auch einfach viel das Bedürfnis, sich auszudrücken. Dann wurde in Berlin auch hier, ja, also auch, glaube ich, auch hier gibt ist viel einzelnen AkteurInnen geschuldet. Vor allem in diesem Fall würde ich sagen, muss man Kool Savas nennen als einen Rapper, der komplett geändert hat, wie man überhaupt auf Deutsch rappen kann und würde ich sagen, mehr RapperInnen beeinflusst hat als jeder andere Künstler der deutschen Rap-Geschichte. Und zum anderen das Label Agro Berlin, die viel radikaler, viel konsequenter und viel besser auch als alle anderen vor ihnen das Spiel mit Persönlichkeiten und Ästhetiken und Images gespielt haben als davor. Davor hatte das alles immer noch einen sehr harmlosen, organischen Ansatz und Agro Berlin sind ganz klar rangegangen mit der Idee, Superstars aufzubauen. Das gab es in der Form nicht und das hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen haben.
Um jetzt mal so noch Status quo 2023, Deutschrap, wie würdest du sagen, ist der? Was geht der? Wo entwickelt der sich hin?
Also ich glaube, 2023 gibt es so etwas wie eine Rap-Szene oder auch ein klar definiertes Genre eigentlich nicht mehr. Die Art und Weise, Musik zu machen und auch sich auszudrücken in Musik, wie es aus meiner Sicht RapperInnen in den 90er Jahren etabliert und pioniert haben, ist inzwischen komplett selbstverständlich und zieht sich eigentlich durch die komplette Popmusik. Und das ist ja was man überall auf der Welt beobachten kann. Erfolgreiche Popmusik gerade ist in allererster Linie Rap-Musik oder Musik, die von Rap beeinflusst wurde. Wie ich schon meinte, sowohl musikalisch als auch in der Art des Ausdrucks. Und das sieht man hier in Deutschland eigentlich ganz genauso. Und
an wen denkst du da so?
Naja, viele der jetzt erfolgreichen Artists wie, sagen wir, Nina Chuba oder auch die ältere Generation Peter Fox, der ja einen riesengroßen Hit hatte, auch schon in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob man die als Rap-Artist bezeichnen würde, aber natürlich sind sie ganz klar geprägt von dieser Art Musik zu machen und dieser Art Texte zu schreiben.
Das war der Buchautor Davide Bortot über die Geschichte des deutschen Rap. Er hat zusammen mit Jan Wehn über 100 Interviews mit ProtagonistInnen der Deutschrap-Szene geführt. Um ein paar Namen zu nennen, Cora I erzählt von den Anfängen. Moses Pelham taucht in dem Buch auf. Materia, Chata, Curse, Max Herre, Haiti, Casper, Sido, Peter Fox und so weiter und so fort. Der Name von Peter Fox, der fiel gerade ja auch schon als Beispiel dafür, wie sehr Rap und die Hip-Hop-Kultur heutzutage im Pop-Mainstream aufgegangen ist. Auch die Musikerin Nina Chuba ist Hip-Hop sozialisiert und hat gerade ihr Debütalbum Glas veröffentlicht. Sie kennen die 24-Jährige eventuell von ihrem Sommerhit aus dem vergangenen Jahr, Wildberry Lillet, oder, falls Sie Kinder haben, auch von der Kinderdetektiv-Fernsehserie Die Pfefferkörner, in der hat Nina Chuba als Kind mitgespielt. Hier ist sie mit Sakura.
Erste Sonnenstrahlen vor deiner Tür, dreh mich um, du schaust mir hinterher. Keine Frage, ob's noch mal passiert, jede Straße riecht gerade nach dir. Müde Augen, warum weißt nur du? Auf der Haut letzte Nacht als Tattoo. Wie im Traum, alles bunt um mich rum. Kann kaum erwarten, es wieder zu tun. Ich schweb nach Hause auf der Glowwand.